Daten heilen, der Gesundheitsdaten-Podcast.
Ich bin Marcel Weigand und heute habe ich einen Gast dabei, der an einer ganz spannenden Schaltstelle der deutschen Gesundheitsforschung sitzt. Es ist Dr. Steffen Hess. Er leitet das Forschungsdatenzentrum, kurz FDZ, beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, also dem BfArM. Das FDZ ist im Grunde genommen sowas wie die Tür zu Gesundheitsdaten von über 70 Millionen gesetzlich Versicherten in Deutschland. Für die Wissenschaft, für die Versorgungsforschung und zunehmend auch bedeutend im europäischen Kontext. Hallo Steffen, schön, dass du heute dabei bist.
Ja, hallo Marcel, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Ja, schön, dass es klappt. Steffen, wir haben ja letztes Jahr beim TI-Summit in Leipzig eine Session gehabt, die ich moderieren durfte, wo du damals schon in Aussicht gestellt hast, dass das FDZ bald seine Türen öffnet. Und es waren ein paar Wochen quasi, bevor man Anträge stellen konnte. Jetzt inzwischen ist ja quasi schon Regelbetrieb, wenn man das so ausdrücken darf. Vielleicht kann man ganz kurz mal für alle, die das FDZ nicht kennen, sagen, was ist eigentlich das FDZ? Weil ich glaube, nicht alle wissen genau, was das FDZ macht und welche Funktionen es dort gibt, welche Mehrwerte dadurch entstehen sollen.
Genau, das kann ich gerne machen. Also in Langform heißen wir Forschungsdatenzentrum Gesundheit, da es durchaus auch mehrere Forschungsdatenzentren in Deutschland noch gibt. Wie der Name schon sagt, haben wir Gesundheitsdaten, die wir für Zwecke verfügbar machen, die der Allgemeinheit dienen. Das klingt jetzt ein bisschen schwammig, ich kann es ein bisschen konkreter machen. Ziel ist eigentlich immer, mit existierenden Daten durch sogenannte Sekundärdatennutzung die Gesundheitsversorgung in Deutschland zu verbessern. Das ist immer das Ziel, gegen das wir arbeiten und was uns auch motiviert, das Forschungsdatenzentrum jetzt über die letzten Jahre aufgebaut zu haben. Und da gibt es aber natürlich verschiedene Aspekte. Wie kann man denn Gesundheitsversorgung verbessern? Das kann natürlich einerseits ganz konkret Versorgungsforschung zu sein, wo man erstmal analysieren möchte, wie ist das Versorgungsgeschehen und an welchen Stellschrauben sollte man als erstes drehen, um hier tatsächlich für alle Patienten und Patientinnen hier Verbesserungen zu bringen, bis hin zu eigentlich medizinischer Forschung. Auch die geht tatsächlich mit Abrechnungsdaten, wenn man weiß, was man tut. Und da gibt es ja schon eine Community an Epidemiologen und VersorgungsforscherInnen, die hier ganz gute Forschung leisten, normalerweise immer in Kooperation mit den Krankenkassen, mit Einzelnen. Was wir jetzt aber haben, ist, dass wir einmal einen Datensatz, den es sowieso gibt, nämlich die Daten aller 74 Millionen gesetzlich Versicherten, die werden sowieso erhoben für Abrechnungszwecke und die eben für Forschung zur Verfügung zu stellen, um hier dann aber wieder in der Versorgung die bestmögliche Verbesserung hinkriegen zu können.
Und mal ganz konkret, kannst du mal sagen, was ein Forscher, eine Forscherin tun muss, um überhaupt Zugang zu den Daten zu bekommen?
Genau. Es ist letztlich eine reine Zweckprüfung. Also es ist ein mehrschrittiger Prozess. Die Entscheidung, ob es Zugang zu den Daten gibt oder nicht, ist aber letztlich nur vom Zweck abhängig. Mhm. Ich habe schon gesagt, es sollte dem Gemeinwohl dienen. Das ist aber keine Prüfung, die das FDZ macht, sondern die hat der Gesetzgeber schon gemacht. Es wurde letztlich gesellschaftlich legitimiert, dann auch entschieden, was sind denn Zwecke, wo das Allgemeinwohl überwiegt, weil es muss. Also wir sind uns völlig klar darüber, dass wir hier auch schützenswerte Daten haben. Das sind Gesundheitsdaten, die auf gesetzlicher Basis zu uns kommen. Und natürlich gehen wir mit denen sorgsam um. Und natürlich liegt dem Ganzen eine Werteabwägung hinter, dass die Persönlichkeitsrechte der Versicherten sehr wichtig sind. Wenn man hier so großen Mehrwert, medizinischen Mehrwert erzeugen kann, dass hier die Nutzung der Daten auf jeden Fall die Risiken überwiegt. Das heißt, wenn ich für einen Zweck, der, ich sage jetzt mal, Arzneimitteltherapie-Sicherheit gerne forschen möchte mit den Daten. Das zahlt auf einen der gesetzlich erlaubten Zwecke ein. Da gibt es 10 davon, die im Gesetz stehen. Dann kann ich Daten bei uns beantragen. Das geht über ein digitales Portal. Da kann man seinen Antrag stellen. Dann prüfen wir erstmal auf Plausibilität und ob wirklich einer dieser Zwecke vorliegt. Und dann gibt es Zugang zu sogenannten sicheren Verarbeitungsumgebung. Das ist schon so ein bisschen das Wording auch, das auch im ERDS dann benutzt wird. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Ja. Aber Idee letztlich ist dahinter, dass wir die Daten der gesetzlich Versicherten zu keinem Zeitpunkt rausgeben, sondern dass die Forschung komplett in geschützten Räumen möglich ist, die wir aber bereitstellen. Und das sind letztlich FTZ-Systeme, auf denen man forschen kann. Und man kann dann, wenn man als Forscherin fertig ist, die Hand heben und sagen, jetzt bin ich fertig, jetzt möchte ich das gerne runterladen, weil ich es publizieren möchte. Dann prüfen wir nochmal, ob es auf das Reidentifikationsrisiko von Einzelnen und wenn es da nichts zu beanstanden gibt, dann können die natürlich dann mitgenommen und publiziert werden. Das ist grob, in groben Zügen der Prozess.
Ja, ja. Nachfrage nochmal zum Thema Gemeinwohl. Hattet ihr schon Fälle, wo es vielleicht nicht ganz so eindeutig war? Oder ist das quasi 0 und 1? Lässt sich das immer ganz, ganz klar sagen?
Also ich vermute, dass es schon Fälle gibt, wo die ein bisschen schwieriger zu beurteilen sind. Ich vermute, dass jetzt gerade in der Startphase sich auch tatsächlich aber auch nur Antragstellende gemeldet haben, die sich da ganz klar eher bei der 1 zugeordnet haben, dass es einigermaßen eindeutig ist. Aus den ersten Erfahrungswerten ist aber der Antragsprozess durchaus nicht immer komplett linear, sondern da gibt es durchaus auch Iterationsschleifen. Die waren aber meistens nicht wegen den Zwecken, sondern eher dann Detailfragen, ne? Ob wirklich der ganze Datenzuschnitt benötigt wird für diese Forschungsfrage. Da gab es dann oft nochmal Nachfragen von unserer Seite, wo dann Anträge auch nochmal nachgebessert wurden.
Okay, ja, verstehe. Du hast ja eben schon erwähnt, dass es klare Vorgaben gibt, wie zum Beispiel Gemeinwohlorientierung und klare Kriterien. Was hat sich denn in den letzten Jahren so gesetzgeberisch getan? Was ist letzten Endes auch die Basis für das Forschungsdatenzentrum Gesundheit? Letztes Jahr im März trat ja das Gesundheitsdatennutzungsgesetz in Kraft, auch das Digitalgesetz. Momentan haben wir ja schon wieder ein neues Digitalgesetz in Arbeit, das zumindest im Referentenentwurf vorliegt. Aber die beiden bestehenden und beschlossenen Gesetze, was haben die letzten Endes bewirkt für das FDZ und auch, ich sag mal, insgesamt für die Gesundheitsdatenforschung, für die Sekundärdatennutzung?
Genau, ich muss vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen. Also der Ursprungsgedanke, ein FDZ mit Abrechnungsdaten aufzubauen, den gibt es schon sehr lange. Ich glaube, die ersten Überlegungen gehen auf 2013 zurück, wo eben zu dem Zeitpunkt schon ein zentraler Datensatz gesammelt wurde für Abrechnungszwecke, aber auch für den Finanzausgleich der Krankenkassen untereinander. Und da war dann relativ schnell dann auch der Gedanke in der Forschung da, dass dieser Datensatz auch für medizinische Forschung genutzt werden können sollte. Dann gab es das jetzt 2019, das digitale Versorgungsgesetz, dann mit der entsprechenden Verordnung. Das war so der Startschuss zum Aufbau des FDZs, weil erst da die Grundlagen geschaffen wurden aus dem Vorgängerprozess, der nicht so richtig funktioniert hat, ein echtes Forschungsdatenzentrum zu bauen, das wirklich auch diese Plattformlogik, die ich gerade erklärt habe, wie man die Daten nutzen kann, dann wirklich auch umsetzen kann. Da war auch durchaus technisch einige Herausforderungen notwendig. Aber das war letztlich der Startschuss. Es ist völlig korrekt. Dann während des Aufbaus noch kam das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, das an manchen Stellen schon zusätzliche Möglichkeiten auch eröffnet hat. Da würde ich jetzt vielleicht vor allem die Linkage-Möglichkeiten ein bisschen nach vorne stellen, an denen wir gerade arbeiten. Also einerseits werden die Daten dann automatisch verlinkt, sobald die Gesundheitsdaten, Freigabe aus der elektronischen Patientenakte zu uns kommt und dann vor allem auch medizinische Register, die jetzt im GDNG auch vorgesehen sind. Da arbeiten wir gerade mit den Landeskrebsregistern daran, dass wir die Daten zusammen auch auswertbar machen können. Da denke ich, steckt sehr viel Potenzial drin, weil die Abrechnungsdaten, die sind sehr, sehr wertvoll, weil sie ein sehr repräsentativer Datensatz sind, eben 100% der gesetzlich Versicherten oder 90% der Bevölkerung. Und die bieten auch so einen, ich sage immer gerne, 360-Grad-Blick, weil es eben sektorübergreifend ist, also stationär, ambulant, Arzneimittelverordnung bis hin zu Heil- und Hilfsmittel, Hebammenleistung. Es ist letztlich alles abgebildet, aber es bleibt immer so ein bisschen an der Oberfläche und beschreibt letztlich nur die Dinge, die getan wurden, aber nicht die Details. Es sind keine Schweregrade drin, es sind keine Messwerte drin. Ein Beispiel ist, es würde beispielsweise in den Abrechnungsdaten zu finden sein, dass eine Laboruntersuchung beauftragt und bezahlt wurde von den Krankenkassen, aber nicht die Messwerte des Labors. Die würden wir dann entweder über die elektronische Patientenakte oder eben dann über die Krebsregister dann bekommen können und erst dann auch eine Tiefe haben, wo man wirklich sehr detailliert in die Krankheitsschwere dann auch reinforschen kann. Das ist das, was das GDNG eröffnet hat. Und vielleicht fange ich für den nächsten Schritt eher dann aber auch von hinten an. Einer der Gründe für das GDNG war durchaus auch der Europäische Gesundheitsdatenraum, der EHDS, der ab März 2029 dann auch in Kraft, also er ist schon in Kraft, aber dann soll es umgesetzt sein für die Sekundärdatennutzung. Und das soll Forschung mit verlinkten Datensätzen national und auch europäisch möglich sein. Und dafür hat das GDNG schon die ersten Schritte geschafft und das GDIG regelt hier tatsächlich nochmal sehr viel mehr Details und ist von daher eigentlich der konsequente nächste Schritt auf dem Weg zum europäischen Gesundheitsdatenraum.
Ja, ja. Kommen wir gleich noch zum EHDS. Du hast ja ein paar wichtige Dinge angesprochen. Register und letzten Endes Linkage. Aktuell ist ja angedacht, jetzt im Gesetzentwurf, dass die KVNR-Nummer sozusagen dazu dienen soll, dass eben die Daten auch miteinander verknüpft werden können. Wir haben jetzt auch das Registergesetz, das jetzt auch endlich kommen soll. Was würde das verändern, jetzt nochmal zusätzlich zu dem, was im GDNG schon geregelt wurde? Also welche weiteren Möglichkeiten gibt es da? Und direkte Anschlussfrage dazu auch, sind weitere Daten angedacht oder möglich, mit euren Daten zu kombinieren? Im letzten Podcast, in der letzten Folge, hatte ich Henrik Mattis von Honig da und da haben wir eben auch darüber gesprochen, welche Möglichkeiten gibt es denn da zukünftig, eben Daten aus verschiedenen Quellen zu nutzen. Bislang fehlte ja immer quasi genau die Möglichkeit, diese Daten überhaupt zu matchen, weil es eben sowas wie eine KVNR-Nummer nicht, zumindest im ganzen System gab.
Ja, genau. Also die Frage eines Identifiers begleitet eigentlich die Gesundheitsdatenforschung schon sehr lange, auch weil man ganz gut beobachten konnte, was in den skandinavischen Ländern schon möglich ist. Da gibt es einen eindeutigen Identifier, der sich durch verschiedene Datenquellen durchzieht. Und da sieht man dann sehr deutlich, welcher Mehrwert tatsächlich entstehen kann, wenn man verschiedene Datenquellen miteinander verbinden kann. Und verbinden meine ich in dem Zuge tatsächlich auch immer, wenn man versteht, welcher Datensatz aus Datenquelle A zu welchem Datensatz aus Datenquelle B gehört. Da gibt es auch statistische Methoden wie probabilistische Linkage. Das ist aber immer mit sehr großen Einschränkungen verbunden und schließt eigentlich den Großteil der Use Cases eher aus. Ne? Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wenn man Daten miteinander verbindet, sogenanntes Record Linkage, dann geht das eigentlich immer nur sinnvoll, wenn beide Datenquellen einen Identifier haben, auf dem man das bauen kann. Ich denke, in Deutschland war man da aus Datenschutzerwägung immer ein bisschen vorsichtig mit dem Identifier traditionell. Es ist aber nun mal schlichtweg notwendig, dass wir sowas haben als Basis. Nichtsdestotrotz muss man die Bedenken ja auch nicht wegwischen. Ne? Beispielsweise FDZ arbeitet mit der Vertrauensstelle. Das heißt, wir haben Pseudonyme, die in einem One-Way-Pseudonymisierung basierend auf einer Krankenversicherungsnummer auch erstellt wurden, auf die wir aber im FDZ auch gar keinen Zugriff haben. Also wir kommen auch gar nicht mehr rückwärts, selbst wenn wir wollen würden. Aber das heißt, mit Einbindung der Vertrauensstelle ist aber dann Linkage eben möglich. Das ist so das klassische Konzept von einer Trusted Third Party. Und das erlaubt dann beispielsweise jetzt in dem Fall, den ich erwähnt habe, mit den Landeskrebsregistern, die eben auch KVNR-Nummer vorliegen haben, eben dann mit Einbindung der Vertrauensstelle in so einem Dreiecksschema dann die Möglichkeit, die Daten zu verlinken, ohne dass die KVNR dann in der sicheren Verarbeitungsumgebung auch landet. Und das heißt, selbst die Forschenden sehen dann diese KVNR nicht zwangsläufig, bekommen aber verlinkte Datensätze, mit denen sie forschen können. Das ist letztlich das Schema, mit dem wir gerade arbeiten, zusammen mit dem Krebsregister, um hier was möglich zu machen. Und das geht jetzt erstmal mit den Landeskrebsregistern, weil die eben diese Krankenversicherungsnummer schon haben. Es gibt aber durchaus sehr viele Datensätze noch, wo so ein Identifier nicht gibt, aus verschiedensten Gründen, wo dann ein Linkage auch schon technisch nicht möglich ist. Und ich denke, da ist es durchaus wichtig, da auch eine gesetzliche Grundlage für zu schaffen, dass diese Identifier in diesen Datenquellen dann auch oder halt deren Vertrauensstellen dann auch mit erhoben werden, um hier diese Linkage-Möglichkeit für die Zukunft dann auch zu sichern. Das muss aber dazu vielleicht ein Sternchen dazu machen. Das gilt jetzt erstmal nur für Datensätze, die ab jetzt auch erhoben werden. Alles, was in der Vergangenheit ohne Identifier erhoben wurde, ist nicht mehr wirklich erschließbar damit. Mhm.
Du hattest eben schon die EPA erwähnt und du hattest auch das Beispiel genannt, dass eben anhand der Abrechnungsdaten zum Beispiel eingesehen werden kann, ja, da wurde ein Labor, Blutbild, was auch immer gemacht, aber die eigentlichen Daten, die liegen dazu nicht vor über die Abrechnungsdaten. Das könnte sich eben dann ändern über Daten, die aus der EPA eingespeist werden. Muss man sich das so vorstellen, dass zukünftig die Daten aus der EPA quasi per se, weil es sind ja Daten, die von der Krankenkasse kommen, per se quasi die KVNR-Nummer beinhalten und damit quasi diesen Unique Identifier auch mitliefern? Oder ist das nicht so? Gibt es da keinen Automatismus in dem Sinne?
Ja. Also die KVNR liegt quasi im EPA-Aktensystem auch vor. Auch hier arbeiten wir mit unserer Vertrauensstelle. Das heißt, wir bekommen, also es ist ja so ein Opt-out-Prinzip, das heißt, Versicherte können ja auch beschließen, dass sie die Daten nicht für die Forschung freigeben möchten. Dann bekommen wir natürlich erstmal gar nichts, beziehungsweise man kann auch jederzeit sagen, die Daten, die jetzt im FDZ übermittelt wurden, sollen auch gelöscht werden. Auch das geht in Zukunft. Wenn das aber nicht so ist, dann bekommen wir die Daten schon pseudonymisiert über die Telematik-Infrastruktur und unsere Vertrauensstelle. Da wird genau eben dieses Trusted Third-Party-Prinzip dann auch genutzt. Die Krankenversicherungsnummer wandert Richtung Vertrauensstelle, die übersetzt das in die Pseudonyme, die wir dann bekommen. Und auch dann kann dann, das sind dann, weil es dieselbe Vertrauensstelle ist wie für die Abrechnungsdaten, können hier dann automatisch verlinkte Datensätze entstehen und die Forscher müssen da selbst aktiv nichts mehr tun. Also die Daten sind dann schon per Design miteinander verlinkt, wenn sie ins FDZ kommen, ohne dass jemals eine Krankenversicherungsnummer dann auch zum FDZ musste. Von daher ist das eigentlich sehr schlau designt. Die Forscher können da arbeiten, ohne dass sie was tun müssen extra, können sich auf ihre Forschung konzentrieren. Und auf der anderen Seite ist aber dafür gesorgt, dass jetzt der Identifier nicht an Stellen sichtbar ist, wo man ihn eigentlich gar nicht braucht.
Hm. Du hast eben das Opt-out angesprochen und auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das bisherige Daten von mir quasi gelöscht werden, nicht genutzt werden dürfen. Wie ist bisher so die Resonanz der Versicherten? Kriegt ihr das mit oder landet das eigentlich eher bei den Krankenkassen?
Ja, also die das Opt-out setzt ja schon eine Stufe vorher an, im Moment noch, ne, dass man direkt bei den Krankenkassen, den Ombudsstellen oder halt eben digital auch widersprechen kann. Das bekommen wir derzeit noch nicht mit. Und deswegen habe ich da auch keine belastbaren Zahlen. Also die erste Resonanz, glaube ich, war eher positiv, dass es eigentlich gar nicht so schlecht angenommen wird. Ich denke, man muss noch ein bisschen abwarten, wenn die Datenausleitung von der EPA an das FDZ dann wirklich startet, ob sich dann nochmal was tut, ob es dann nochmal eine viele Bürgerinnen und Bürger gibt, die dann nochmal nachdenken oder ob es dabei bleibt. Aber genau, das werden wir dann sehen.
Okay, gut. Und was ist da sozusagen an Kommunikation dazu geplant? Also bei der Einführung der EPA, also die EPA wurde ja 2021 schon eingeführt, aber die Opt-out-EPA dann Anfang 2025, da gab es ja doch einiges seitens der Krankenkassen und auch des BMG, die darüber aufgeklärt haben, was die EPA eigentlich ist, welche Mehrwerte und so weiter, aber auch eben die Möglichkeit, dem zu widersprechen. Was ist denn rund um das FDZ bzw. die Datenweitergabe geplant an Kommunikation? Was macht ihr da? Was macht ihr vielleicht da in Kooperation mit dem BMG und den Krankenkassen?
Genau. Also das ist, ist uns ein großes Anliegen. Eigentlich ist das, hat das FDZ ja eine wissenschaftlich/technische Mission mit der Datenbereitstellung hauptsächlich. Von da so setze ich auch unser Team zusammen, ehrlicherweise hauptsächlich. Aber uns ist es schon sehr wichtig, dass die Informationen auch an Bürgerinnen und Bürger kommen, damit die eben eine informierte Entscheidung auch treffen können. Ich glaube, das ist da sehr wichtig. Jetzt ist geplant, dass die das digitale Opt-out soll, glaube ich, im Oktober umgesetzt werden. Und von daher sind wir gerade in der Planung mit den Stakeholdern, mit Krankenkasse, BMG und wer noch alles dazu, Gematik natürlich, wer noch alles dazugehört, hier eine kleine Informationskampagne aufzusetzen in Richtung, was bedeutet denn die Forschungsnutzung der EPA-Daten, genau, womit muss man dann rechnen? Ich glaube, dass da teilweise Ängste im Spiel sind, die gar nicht begründet sind, die man allein mit Informationen auch
aushebeln oder?
Ja. Wie soll ich das sagen? Die man allein mit Informationen lindern kann. Und, ja. Kann es an manchen Stellen verstehen, dass es erstmal, wenn man nicht versteht, was passiert, dass man erstmal Vorbehalte hat. Ich glaube, die können wir aber ausräumen mit Informationen.
Okay, ja. Wir haben schon kurz angerissen, dass es sowas wie den EHDS, den Europäischen Gesundheitsdatenraum, geben soll. Und es gibt da inzwischen auch einige Projekte, Maßnahmen, die da laufen. War ja auch noch eingebunden, zumindest in die ersten Workshops, die da in Bonn und Berlin stattfanden, mit BMFDR und mit BMG. Wie ist eigentlich der aktuelle Stand? Und vielleicht kannst du auch ganz kurz in ein paar Sätzen sagen, was denn eigentlich mit dem EHDS bezweckt werden soll und warum es diesen EHDS in Europa auch braucht.
Also starte ich gerne damit, denn ich habe es gerade schon ein bisschen erwähnt, die große Stärke der FDZ-Daten oder der Abrechnungsdaten der Krankenkassen ist die Repräsentativität. Man hat einfach so einen 360-Grad-Blick über die Bevölkerung und auch das ganze Versorgungsgeschehen. Damit haben wir jetzt einfach schon Erfahrungswerte, welche gute Forschung damit wirklich auch möglich ist. Ich sag mal zwei Beispiele, damit es ein bisschen konkreter wird. Typischerweise seltene Erkrankungen oder seltene onkologische Phänotypen, die sind relativ schwer beforschbar, wenn man jetzt unizentrisch arbeitet, also an einem Universitätsklinikum da eine Studie aufsetzen möchte, da hat man einfach nicht die Fallzahlen, die es braucht, um da stabile wissenschaftliche Schlussfolgerungen auch ziehen zu können. Von daher braucht man da eine große Datenbasis. Jetzt haben wir mit 74 Millionen gesetzlich Versicherten schon eine ganz gute Datenbasis. Es gibt aber durchaus sehr seltene Erkrankungen, wo man dann gerne auch europäisch schauen möchte. Das ist ein großer Mehrwert. Der andere große Mehrwert ist, dass man, was gleichzeitig Fluch und Segen auch ist, ist, dass das europäische Gesundheitssystem gibt es ja nicht in der Form, sondern wir haben ja, jeder Member State hat sein eigenes Gesundheitssystem und man hat da eine ordentliche Heterogenität, die man jetzt aber als Wissenschaftler ja auch positiv nutzen kann. Wenn man einfach sieht, in anderen Ländern werden andere Wege gegangen, dann kann man ja auch verschiedene Strategien für Prävention und Krankheitsbekämpfung ja auch gegeneinander vergleichen und daraus ja auch Erkenntnisse ziehen, um dann jetzt auch für die deutsche Bevölkerung dann die Versorgung zu verbessern. Also ich glaube, da haben wir ein großes Potenzial auf der europäischen Ebene und nicht nur für seltene Erkrankungen.
Okay. Und wie ist der derzeitige Umsetzungsstand? Also es gibt ja durchaus die Befürchtung, dass man da vielleicht ein großes bürokratisches Monster, damit meine ich jetzt nicht nur in Deutschland, sondern insgesamt europaweit aufzieht. Also dieses Ziel, dass ich als Forschende in, was weiß ich, Porto mal den Antrag stelle, dass ich bestimmte Daten einer Altersgruppe Diabetespatienten aus Deutschland, Finnland und Italien bekomme und dass das dann auch reibungslos klappt. Wie weit sind wir da bei der ganzen Konstruktion, beim Aufbau noch entfernt, dass wirklich vom Ende her dieses Ziel nicht aus den Augen verloren wird?
Ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall wichtig, ne, dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren und dass es eben, dass gute Forschung entstehen kann, ne, und dass wir uns jetzt nicht um Technikalitäten streiten, die am Ende den Forschenden gar nichts bringt. Ich würde sagen, mit der EADS-Verordnung, die schon in Kraft ist, mit Umsetzungsfrist bis März 2029, dass die Grundarchitektur ist eigentlich schon aufgemalt und die ist eigentlich auch von der, also die Verordnung hat eine ordentliche Länge tatsächlich, aber auch deswegen, weil es zwei Hauptanteile gibt. Es gibt ja die Primärnutzung, dass man wirklich grenzübergreifend dann seine elektronische Patientenakte auch mitnehmen kann und auch beispielsweise, wenn man im Urlaub ist, auch an der Apotheke noch seine Medikamente bekommen kann. Da haben die Bürgerinnen und Bürger direkt was von. Und das andere, wo wir uns ja mit dem FTZ auch einbringen, ist die Sekundärdatennutzung, die ich eben gerade schon so ein bisschen nach vorne geschoben habe. Und da ist die grobe Architektur in der Verordnung schon aufgemalt. Und das ist durchaus vom Grundprinzip versucht, auch einfach zu halten, von der Nutzbarkeitsseite her. Das ist auch Single Point of Entries gibt, dass man an dedizierten Stellen einfach auch Anträge auf Datennutzung in verschiedenen Ländern stellen kann und diese Dinge, so dass es von der Nutzerseite möglichst einfach handhabbar sein soll. Ich denke, das ist ein gutes Ziel und ist bisher eigentlich auch ganz gut umgesetzt. Man muss jetzt, das ist jetzt gerade die Herausforderung, jetzt werden die Implementing Acts gerade geschrieben und ausspezifiziert, die ganzen Details dann regeln. Und da, glaube ich, gilt es ein bisschen aufzupassen, dass wir eben dieses Ziel, dass am Ende ja gute Forschung rauskommen soll, die muss man da im Blick behalten, muss dann aufpassen, dass nicht zu viele Regelungen dann in allen teilnehmenden Member States dann nochmal individuell ausgelegt werden und man dann doch einen Flickenteppich kriegt. Das sind die Dinge, die man gerade im Blick haben muss im Detail. No, also die Grundarchitektur steht, die ist auch nutzerfreundlich geplant und in den Details müssen wir jetzt aufpassen, dass wir das immer am Nutzer orientiert das Ganze weiterentwickeln.
Und was würdest du sagen, wie weit sind wir in Deutschland da im europäischen oder im EU-Vergleich, im Vergleich zum Beispiel zu Ländern wie Finnland oder Niederlande? Wo liegen da vielleicht unsere Stärken und Schwächen jetzt beim Aufbau eines EHDS?
Ja, also Schwächen, glaube ich, wird auch in Deutschland auch gerne darüber geredet. Ne? Man sieht da einfach in den skandinavischen Ländern, die sind mit Record Linkage, hat man gerade schon als Thema, deutlich weiter vorne und haben da auch schon Erfahrungswerte. Und man hatte, glaube ich, tatsächlich einige skandinavischen Ländern auch immer im Hinterkopf beim Entwurf der EHDS-Regeln. Ne? Also das wurde durchaus ein bisschen mit berücksichtigt. Nichtsdestotrotz ist es jetzt halt eine europäische Regelung geworden, die jetzt keine 1:1 Kopie der skandinavischen Länder ist. Und da denke ich, kommt jetzt so ein bisschen die Stärke Deutschlands ins Spiel. Es ist natürlich eine andere Herausforderung, also es ist eine große Herausforderung für Deutschland mit dem fragmentierten Datenlandschaft, die alle jetzt zusammenzubringen, EHDS-fähig zu machen. Aber die Herausforderung in den anderen Ländern ist nicht unbedingt kleiner, weil die haben oft schon ein existierendes System, das jetzt einmal komplett umgebaut werden muss, und das in wenigen Jahren. Also die Kommunikation mit den europäischen Kollegen, mit denen wir da drin sind in den EHDS-Abstimmungen, da sind die skandinavischen Länder tatsächlich auch nicht komplett begeistert, weil sie eben vor einem Komplettumbau stehen und Deutschland eben vor einem Neubau. Und in dieser Analogie ist es ja manchmal durchaus leichter, einen Neubau zu machen als einen Umbau. Das ist durchaus die Stärke. Oder ich formuliere es vielleicht um, die Chance, die wir jetzt, glaube ich, aber auch ergreifen müssen, weil wir natürlich aber auch in die Geschwindigkeit kommen müssen, damit wir alles das, was es noch neu zu bauen gilt, eben auch neu bauen. Dem müssen wir uns dann auch stellen, sonst bleiben wir zurück.
Das klingt ja fast so, als hätte Deutschland die Chance auf den Estland-Moment. Also Estland, das ja 1991 damals quasi den Vorteil hatte, alles komplett neu und von Anfang an, sag mal, auch digital zu denken und aufzubauen, kann ja durchaus auch wirklich ein Vorteil sein, wenn man eben nicht ein bestehendes System umbauen muss, sondern eben ein neues aufbauen muss. Nochmal ganz kurz zurück zu den Strukturen, die dann zukünftig auch beim BfArM liegen und auch jetzt schon aufgebaut sind. Neben dem Forschungsdatenzentrum Gesundheit gibt es ja auch die DAKO, also die Datenzugangs- und Koordinierungsstelle. Wie muss ich mir das Zusammenspiel vorstellen von FDZ, DAKO und zukünftig vor dem EHDS?
Genau, das ist eine ganz gute Frage. Also letztlich, ich gehe mal von oben durch das System. Also vielleicht auch anhand von einem Beispiel. Sagen wir mal, eine Forscherin stellt in Frankreich bei ihrem Health Data Access Body, so heißen die zentralen Stellen in den jeweiligen Ländern, stellt einen Antrag auf Nutzung deutscher Daten beispielsweise. Dann wird kommunizieren die französischen und deutschen HDAPs miteinander und die zentrale Stelle in Deutschland wird eben die DAKO sein, die Datenzugangs- und Koordinierungsstelle, die eben auch beim BfArM liegt, aber eine getrennte Organisationseinheit vom FDZ ist. Die kümmern sich dann um die Koordination, identifizieren dann, welche Datenquellen werden denn hier angesprochen, leiten das dann weiter, denn in Deutschland soll es nicht die eine zentrale Institution geben, die das alles regelt, sondern die DAKO ist die koordinierende Stelle und wir möchten gerne die existierenden Infrastrukturen in Deutschland auch nutzen. Und eine davon ist dann eben das FDZ, wird eine dieser Infrastrukturen dann sein. Das heißt, wenn die DAKO dann identifiziert hat, okay, FDZ spielt hier eine Rolle, dann wird der Antrag quasi an das FDZ als sogenannte Decentral Health Data Access Body dann auch weitergeleitet. Dann können wir das fachlich einschätzen, ob der Antrag fachlich Sinn ergibt und den EHDS-Regeln entspricht und dann Datenzusammenführung weiter in die Wege leiten, inklusive dieser sicheren Verarbeitungsumgebung, die der EHDS erfordert für jegliche Datenauswertung. Und das heißt, das ist in Deutschland setzt man auf den Netzwerkgedanken und in existierenden Infrastrukturen. Dazu braucht es aber, damit die miteinander nutzbar werden, eben eine zentrale Stelle, die das Ganze koordiniert. Das macht die DAKO.
Okay, verstehe. Ja, also neben all dem, was wir jetzt die letzten Jahre erlebt haben, man muss ja schon sagen, es gibt so ein bisschen endlich Goldgräberstimmung im Bereich der Gesundheitsdatennutzung. Bewegt sich ja unglaublich viel an Projekten, an Gesetzgebungsverfahren, jetzt auch mit dem neuen Digitalisierungsgesetz, das es auch nochmal stark befördern wird. Es gibt ja gerade in Deutschland, du hast es vorhin angesprochen, auch immer viele Menschen, die Vorbehalte haben, die gerade bei der Nutzung von Gesundheitsdaten Angst haben, dass diese missbraucht werden, etc. Ein Thema ist sicherlich, es gibt ja, glaube ich, eine laufende Klage vom CCC gegen das FDZ. Da vielleicht nur ganz kurz, gegen was klagen die eigentlich und wie ist da irgendwie so der Stand? Das Zweite, dass eben Daten, Patientendaten für KI-Trainings genutzt werden sollen. Das zumindest liest man aus der überarbeiteten Digitalisierungsstrategie des BMG. Vielleicht kannst du zu beiden mal kurz eine Einschätzung geben, wie ist dazu eure Haltung und wie geht ihr mit Kritik um, mit vielleicht auch Versicherten, die sich da bei euch melden und ihre Vorbehalte äußern?
Also letztlich gibt eine Klage einer CCC-Sprecherin gegen ihre Krankenkasse, die nicht möchte, dass ihre Daten da weitergegeben werden für die FDZ-Verfahren. Das war jetzt ruhend gestellt, solange das FDZ nicht in Betrieb war, und nimmt jetzt wieder an Fahrt auf. Ich denke, das ist ein Teil des gesellschaftlichen Prozesses ein Stück weit. Wie ich es anfangs auch erwähnt habe, steckt ja schon auch eine Werteabwägung dahinter. Natürlich sind das schützenswerte Daten und natürlich sehen wir auch das Risiko, das entstehen könnte, wenn mit den Daten nicht sorgsam umgegangen wird. Und auf der anderen Seite, und dafür werbe ich immer, dass man eigentlich beide Seiten betrachten muss, steht halt der große gesellschaftliche Nutzen, der dadurch entsteht, dass diese Daten ordentlich genutzt werden. Und diese Werteabwägung hat ja irgendwo im Parlament stattgefunden und natürlich steht aber allen Bürgern da auch der Rechtsweg offen, das nochmal überprüfen zu können. Über Details der Klage und des Verfahrens würde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber wie gesagt, ich halte das für einen normalen gesellschaftlichen Prozess, dass das auch nochmal auf dem Rechtsweg überprüft wird, ob das so passt. Dem stellen wir uns natürlich und genau, das ist ganz normal. Vielleicht zur zweiten Frage, eine ganz andere Frage. Wie steht es dann zur Integration mit KI-Verfahren und KI-Training? Es ist in der Tat so, dass das einer der gesetzlich erlaubten Zwecke auch ist und es soll natürlich auch im FDZ mit KI-Methoden auch geforscht werden können. Ich denke, die Forschung entwickelt sich mehr und mehr in die Richtung, dass zusätzlich zu klassischen Methoden verstärkt auch auf KI-basierte Forschung gesetzt wird. Das ist jetzt auch kein Zukunftsthema mehr. Ich denke, bewegen wir uns, glaube ich, schon in Größenordnung, dass die Hälfte aller Forscher, glaube ich, darüber nachdenkt, auch KI-basiert zu arbeiten, mindestens. Das ist so das nicht repräsentative Stimmungsbild unserer Nutzenden. Und natürlich wollen wir das auch anbieten, dass in unseren geschützten Analyseräumen auch KI-basiert geforscht werden kann. Es ist aber auch jetzt kein großes Geheimnis, dass wir unsere Prozesse, damit das gut passieren kann und aber gleichzeitig auch das Reidentifikationsrisiko nicht durch KI-basierte Forschung steigt, dass wir an der einen oder anderen Stelle unsere Prozesse auch nochmal hinterfragen und verbessern müssen, dass diese Balance aus Nutzbarkeit und Sicherheit auch weiterhin dann gewahrt bleibt.
Da schließe ich gerne noch eine Frage an. Was ist denn dein wichtigster Rat an Forschende, die jetzt überlegen oder schon auch anfangen, mit den Daten aus dem Forschungsdatenzentrum zu arbeiten?
Also gerne vorab informieren. Wir haben mittlerweile einiges an Informationsmaterial auf unseren Webseiten gepackt. Wir machen auch regelmäßig Webinare und auch Aufzeichnungen davon. Also gerne schon vorinformiert kommen. Gerne auch mit den anonymen Daten, die wir auch zur Verfügung stellen. Das sind gewürfelte Daten, aber da kann man schon mal zu Hause ein bisschen an den Analysemethodiken arbeiten, ohne dass man schützenswerte Daten braucht. Gerne vorbereitet kommen und falls dann doch noch Fragen sind, nicht zögern, gerne auf uns zukommen. Wir versuchen da eigentlich und schaffen das bisher auch, dann immer zeitnah allen Forschenden auch zu helfen. Also es ist schon einer der Learnings, dass das ein interaktiver Prozess zwischen uns als FDZ und den Forschenden auch ist an manchen Stellen. Dem stellen wir uns dann gerne und dann finden wir da eigentlich immer einen gemeinsamen Weg, wie wir das machbar kriegen.
Super. Dann kommen wir auch schon zur obligaten Abschlussfrage. Die lautet in diesem Podcast immer: Was ist dein Wunsch an die Gesundheitsdatennutzung der Zukunft?
Mein Wunsch wäre, dass wir noch mehr, noch schneller, noch deutlich sichtbarer den Impact auf die Versorgung im Alltag tatsächlich auch herausstellen können. Ich glaube, das geht. Ich habe auch selbst schon mit den Daten geforscht. Ich bin da überzeugt, dass das geht und würde, glaube ich, daher wäre mein Call to Action eher an die Forschenden, wenn sie gute Forschung mit Gesundheitsdaten machen, gerne auch drüber reden. Ich glaube, das brauchen wir in Deutschland, dass man sieht, was man damit erreichen kann.
Ja, sehr schön. Also Gutes tun und darüber reden.
Richtig.
Das nehmen wir gerne mit als Appell. Ja, ganz herzlichen Dank, Steffen. Das war wirklich sehr aufschlussreich. Vielleicht auch für diejenigen, die sich schon ein bisschen mit dem FDZ informiert und beschäftigt haben, auch einiges Neues noch dabei gewesen. Also ganz herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg beim Auf- und Ausbau des Forschungsdatenzentrums Gesundheit.
Danke.
Ja, und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr die Folge von Mit Daten heilen gehört habt und lasst gerne eine Bewertung oder Kommentare da. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.